Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mal bei Ihnen sein darf. Das letzte Mal war es, glaube ich, vor knapp 2 Jahren. Die Zeit vergeht sehr schnell. Inzwischen ist ja Obertshausen fast so wie eine zweite Heimat. Ich freue mich immer wieder neu, wenn ich hier in diesen Räumen stehen darf oder bei Ihnen sein darf und einfach hier auch erzählen darf von dem, was Gott tut und Gott getan hat und tun wird hoffentlich. Noch ganz kurz, liebe Grüße von meiner Frau. Wir haben uns zurzeit im Schwarzwald niedergelassen, am Rand des Schwarzwaldes in Nagold. Von da aus betreuen wir die Arbeit der KIB in Russland, Georgien und Armenien. Russland ist ja bekannt. Die 2 anderen Länder, Georgien und Armenien, sind in der Regel so ein bisschen weniger bekannt. Das sind 2 Länder im Kaukasus, südlich von Russland, zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer, zwischen Russland und der Türkei im Süden und Russland im Norden. Und da sind wir jetzt dabei, den Mitarbeitern zu helfen. Wir haben zurzeit 35 Mitarbeiter in Russland, 4 Mitarbeiter in Armenien und 1 Mitarbeiter in Georgien. Am Dienstag werde ich runterfliegen. Wir haben eine Konferenz in Novosibirsk, das ist die Mitte von Sibirien. Da hoffen wir, dass ungefähr 100 Mitarbeiter aus ganz Sibirien zusammenkommen, um dort mehr über die Kinderarbeit zu erfahren. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen für Ihre Gebete. Obertshausen ist inzwischen sehr bekannt geworden. Unsere Mitarbeiter können damit viel was anfangen. Obertshausen ist für Sie so fast wie sowas wie Moskau. Dank Ihrer Fürbitte, dank Ihrer auch Spenden, die uns regelmäßig erreichen, die uns helfen, die Arbeit zu tun, möchte mich einmal bedanken für die regelmäßigen Spenden, die von der Gemeinde hier kommen, aber auch für die ganz großzügige Spende letztes Jahr zu Weihnachten. Es war uns eine ganz, ganz große Ermutigung, zu wissen, dass es Menschen gibt, hier im Hessen, hier weit weg von Russland, die diese Arbeit am Herzen tragen und auch betend und auch finanziell unterstützen. Ganz liebe Grüße von unseren Mitarbeitern. Wir konnten letztes Jahr im März eine 5 Tage lange Konferenz gestalten, wo alle Mitarbeiter nach Moskau kamen. Und da wurde Obertshausen ziemlich oft erwähnt, weil durch ihre Hilfe oder mit ihrer Hilfe konnten wir diese gute Konferenz durchführen. Es war eine sehr, sehr schöne und gesegnete Zeit. Liebe Grüße von meiner Frau und von den Mitarbeitern. Meine Tochter hatte vor 2 Tagen Geburtstag. Sie ist 9 geworden und ein langer, langer, lang gehegter Wunsch hat sie erfüllt. Sie hat einen eigenen Kassettenrekorder bekommen. Und sie sitzt jetzt fast Tag und Nacht in ihrem Zimmer, schaltet mal eine CD, mal eine Kassette ein und hört sich diese wunderschöne Musik an. Wünsche, es war ihr langer Wunsch, langjähriger Wunsch. Und dieser Wunsch hat sich nur erfüllt und sie freut sich sehr, sehr über dieses Geschenk. Aber sie machte ganz klar und sofort ganz klar, dass sie noch einen Wunsch hat. Sie sagte, gell, Papa, Weihnachten steht vor der Tür. Und die meisten von uns, die meisten von den Eltern, Großeltern, die fangen wahrscheinlich oder haben schon angefangen, langsam die Wunschlisten sich anzuschauen und so die ersten Gänge durch die Einkaufspassagen zu machen, um dann die Wünsche unserer Kinder oder Enkel zu erfüllen, manchmal auch unserer Partner und so weiter. Unser Leben ist geprägt von Wünschen. Die Menschen im Osten, sie wünschen sich. Oft ist es nur ein Stück Brot, oft ist es ein Leben im Westen. Das war vor vielen Jahren auch mein Wunsch, der dann auch in Erfüllung ging. Als Knabe oder als Junge von 12, 13 Jahren hatte ich nur einen Wunsch, in Deutschland zu leben. Im goldenen Westen, wo man das Gold im Garten ausgraben kann und wo man einfach in 0,nix der reichste Mann der Welt werden kann. Wo man gute Autos fährt und so weiter. Die Flugzeuge sind heute überfüllt mit Menschen. Die Flugzeuge aus Moskau, aus Russland, mit Russen, die sich irgendwo in Spanien, Portugal, Korsika, wo auch immer, ein paar Wochen Luxus leisten. Guten Luxus, einen Urlaub zu gestalten. Wir im Westen, wir haben ja uns schon alle Wünsche erfüllt, oder? Wir haben ja schon alles. Was brauchen wir noch alles? Haben wir nicht uns schon alles leisten können und leisten? Und doch ist unser Leben voll mit Wünschen. Wünschen, die uns prägen. Wünschen, sei es eine gute Karriere, sei es ein guter Beruf. Es ist ja beim Weitem nicht mehr so selbstständig geworden, dass man immer eine Arbeit hat, dass man die Arbeit bis zum Rentenalter behalten kann. Man wünscht sich eine gute Gesundheit. Mein Vater war nach dem Krieg in Sibirien, hat dort viele Jahre bei Baikal Amur Eisenbahn gearbeitet. Und sein Leben war für viele Jahre bis heute geprägt vom Wunsch, nie wieder hungern zu brauchen. immer einen vollen Teller zu haben und einen vollen Tisch zu haben. Was sind Ihre Wünsche für die kommende Woche, für die nächste Zeit, für das Leben, was vor uns ist? Was prägt uns? Welche Ziele prägen uns? Unser Held, unser Held von heute in der Botschaft war auch ein Mann mit vielen Wünschen. Er hat ein gutes Leben, ein erfolgreiches Leben hinter sich. Er war ausgebildet im Hof des Königs. Er war ein Mann mit einer guten Karriere, mit einem guten Beruf. Dann kam allerdings ein Umweg. Er musste in die Wüste. Er hatte jemanden umgebracht. Er musste in die Wüste für 40 Jahre, musste Schafe weiden, Schafe führen, musste Einsamkeit kennenlernen. Und dann berief Gott ihn. Er berief ihn zurück in die Arbeit und er wurde zum großen Führer für das Volk Israel. Ich spreche von Mose. Er kam zurück nach langem Zögern. Er hatte sich ganz lange ausreden wollen, hat versucht zu sagen, nein Gott, es ist nicht meine Arbeit. Es ist nicht meine Position. Ich kann das nicht. Ich kann nicht reden. Ich habe da so diese Geschichte auf meinem Hals. Die werden mich erwischen. Die werden mich da bestrafen. Vielleicht sogar umbringen. Wegen damals, was damals gelaufen ist. Und doch Gott berief ihn. Und so zog der Mose aus der Wüste zurück nach Ägypten. Und er wurde mit 80 Jahren, wurde er zum Führer des Volkes. Und man könnte sagen, dass Mose sich in seinem Leben hat alles Wünschenswerte erfüllen lassen. Angesehen, geleitet und geführt von, angesehen von allen Menschen. Alle haben auf ihn hinaufgeschaut. Alle wollten von ihm Rat und Weisheit haben. Er war ein Mann, der ganz vorne stand. Auf der Volksleiter nach oben war er einer der angesehensten Menschen und ziemlich bald auch einer der bekanntesten Menschen. Und wenn jemand was brauchte, dann ging man zu ihm. Das lesen wir in 2. Mose 18. Er saß den ganzen Tag da und die Menschen kamen da mit großen, kleinen Problemchen und er gab Antwort. Er war der Mann, der von Gott bestimmt war dazu, Antwort zu geben. Sein Leben war aber auch geprägt von Misserfolgen. Manchmal seine eigenen Misserfolge, manchmal um die Misserfolge der Menschen um ihn herum. Das Leben mit dem Volk Gottes, mit Israel, war gar nicht einfach. Sie murrten, sie klagten, sie wollten zurück nach Ägypten zum Teil, sie wollten zurück an die, so wie es heißt, an die Fleischtöpfe Ägyptens. Sie hatten plötzlich gemerkt, dass das Leben im Sand und am Sand gar nicht so einfach war. Dass sie zurück wollten, lieber in die Armut, lieber in die Verfolgung, lieber in diesen Schmutz Ägyptens, aber da hatten sie wenigstens ihr regelmäßiges Leben. Hier waren sie unterwegs. Und so lesen wir in 2. Buch Mose die ganze Geschichte dieses Volkes. Ein Auf und Ab. Ein Sieg folgt der Niederlage. Eine Niederlage folgt nach dem Sieg. So ging es auf und ab und der Mose war praktisch mittendrin in diesem Geschehen. Und wir lesen da von dem Manna, der Gott gab. Wir lesen da von Versagen. Wir lesen da von Ungehorsam. Wir lesen da von vielen Situationen, die einfach schwierig waren für Moses. In Kapitel 33 vom 2. Buch Mose, da offenbart Gott mitten in diesem Geschehen eine seiner Wunschlisten. Er, der vorne stand, er, der ein Volk führen musste, er hatte auch Wünsche. Wünsche, und ich werde heute Morgen drei davon herausnehmen. Wünsche, die sein Leben prägten, die seinen Alltag prägten, die seine Entscheidungen prägten, die sein Leben prägten. Wünsche, die sehr alltäglich waren, aber Wünsche, die ihn persönlich erfassten und ihn persönlich in die Beziehung zu Gott führten. Noch näher. Um diesen Abschnitt oder dieses Geschehen, dieses Gespräch Mose zu verstehen, müssen wir ein bisschen zurückgehen. Zurückgehen in die paar Wochen, 6-7 Wochen zurück und uns einfach kurz betrachten, was war gelaufen, was war passiert. Im Kapitel 25, da ruft im 2. Buch Mose, da ruft Gott den Mose auf einen Berg, den Berg Sinai. Der Mose, der geht zuerst mal auf ein Vorplateau mit Aaron und mit den 70 Ältesten, da verbringen sie eine Woche lang. Und da erlebt Mose und das Volk die erste Offenbarungswelle Gottes. Er zeigt ihnen, wie sie leben sollen. Er zeigt ihnen den ethischen Kodex. Er zeigt ihnen viele, viele Verhaltensmaßregeln, wie sie miteinander leben sollen, als Volk Gottes. Und dann nach ungefähr 8 Tagen, da ruft Gott den Mose auf diesen Berg. Der Mose, der verlässt alle, der verlässt sein Volk, der verlässt die 70 Ältesten, den Aaron, und er geht hinauf auf den Berg Sinai. Und da verschwindet Mose für 40 Tage. Es war ja kein zivilisiertes Land wie heute, wo man einfach so irgendwo mal nach Korsika fliegt oder Hawaii.
und sich in ein Zimmer einbucht. Er war oben auf dem Berg, da gingen keine Straßen hinauf. Da gab es kein Mobiltelefon, kein Handy, da gab es keine Verbindung und 40 Tage bleibt dieser Mose oben auf dem Berg. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal 40 Tage gewartet haben auf etwas. 40 Tage können sehr lang werden. 40 Tage können eine Ewigkeit werden. Und dieses Volk, das unten im Tal sitzt und wartet, wir müssen uns vorstellen, es war ja kalt, es war ja trocken, es war Wüste, tags sehr heiß, nachts sehr trocken. Sie mussten dort verharren, einfach im Stillen warten, was kommt. Sie hatten keinen Handelsplan, sie wussten nicht, was sie tun sollten, sie mussten nur warten. Und diese Zeit, sie wird ihnen sehr, sehr lange. Sie sitzen da einen Tag, sie sitzen da zwei Tage, von Mose keine Spur. Sie sitzen eine Woche, sie sitzen zwei Wochen, von Mose keine Spur. Kein E-Mail, kein Fax, nichts. Mose ist verschwunden. Wo ist der Führer? Wo ist der Leiter? Wie sollen sie weitergehen? 40 Tage, knapp 7 Wochen, bleibt von Mose keine Spur. Und das Volk unten im Tal, das wird ungeduldig. Sie wollen weiter. Das typische Menschen ist ja diese Ungeduld. Jemand sagte mal vor kurzem im Radio, wir Menschen, wir laufen von einem Stress in den anderen Stress. Hauptsache, wir müssen den Stress nicht wiederholen. Ja? Wir suchen uns immer wieder was Neues, um was zu erleben. Und so war es doch damals. Die Menschen, sie sitzen da im Tal und sie sagen, der Mose, der ist wahrscheinlich gestorben. Das war eine logische Konsequenz, eine logische Denkweise. Wer kann schon 40 Tage oben auf dem Berg verbringen, ohne Getränke, ohne Essen, ohne McDonald's und so weiter? Das geht doch gar nicht. Ja, und sie fangen an zu murren. Sie gehen zu Aaron eines Tages, dem Bruder von Mose, und sagen, du, dem Mose ist was passiert. Dem Mose ist was passiert, wir müssen weiter. Wir müssen Entscheidungen treffen. Wir können nicht einfach hier warten und so tun, als wären wir einfach am Ende unserer Wanderung. Baue du uns einen Gott. Und da kommt es zu diesem weltberühmten und inzwischen ja allen bekannten Geschehen. Die Frauen geben ihre Ohrringe her, ihre Männer geben ihre Schatztruhen her. Alles Gold, was sie haben, wird in einen Topf geworfen und sie schmelzen dieses Gold zu diesem berühmten goldenen Kalb. Eine Statue, die man aufstellt auf einem höheren Platz, um es anzubeten. Nach dem Vorbild der Ägypter, nach dem Vorbild, das sie hatten aus Ägypten, bauen sich dieses Kalb. Und sie tanzen, bilden sich in Gruppen und sie fangen an zu tanzen. Sie haben plötzlich einen visuellen Gott, jemand, den sie anbeten können. Jemand, zu dem sie hinaufschauen können und sagen können, das ist unser Führer. Sie kannten ja nichts anderes. Sie kannten Gott noch nicht. Sie kannten nur diese Götzen aus Ägypten. Und so wollten sie folgen. Und dieses traurige Ereignis, diese Abkehr, diese innere Abkehr des Volkes von Gott zu diesen anderen Göttern, führt dazu, dass Mose oben seine Gemeinschaft mit Gott unterbrechen muss. Gott sagt zu ihm buchstäblich, ich kann nicht mehr mit dir reden, du musst jetzt runtergehen und erstmal unten alles klären. Und nach 40 Tagen, knapp 7 Wochen, kommt Moses runter, diesen Berg runter, knapp 6 Wochen. Er kommt runter und er sieht dann, wie das Volk da unten diesen Götzen anbetet. Sie tanzen da, sie jubeln, sie machen laute Musik, sie freuen sich einfach an diesem Götzen. Und Mose nimmt seine Tafeln, er zerschlägt sie am Felsen, diese 10 Gebote. Und da kommt es zuerst mal zu dieser großen Strafe. Mitten auf dem Höhepunkt von Moses, Laufbahn, kommt es zu einer ganz, ganz großen Krise. Wir leben ja zurzeit auch in Zeiten der Krisen. Washington, New York sind so die Begriffe, die uns seit 2 Monaten in den Köpfen rumschwirren. Afghanistan seit einiger Zeit. Krisen, die verändern. Krisen, die prägen uns. Und dieses Ereignis, das hat Moses auch unheimlich geprägt. Sein Volk Israel, wendet sich von Gott ab. Mose nimmt dieses goldene Kalb, er zerstört es, er zermalmt es. Und er tut das in ein Getränk rein und das Volk muss dieses bittere Getränk erstmal trinken als Strafe. Dann kommt das zu einer Strafe Gottes, viele Menschen sterben. Eine ganz dramatische Abfolge der Geschehnisse. Gott straft sein Volk für den Ungehorsam, diese Menschen. Aber dann ein paar Tage später, dann spricht Gott wieder zu Mose. Dann spricht Gott zu Mose in Kapitel 33 und dann sagt er, und der Herr sprach zu Mose, gehe, ziehe von dannen du und das Volk, ich will deinen Engel vor dir her senden. Aber später heißt es, aber ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ich könnte dich sonst umbringen. Eine ganz dramatische Vorgeschichte. Ja. Gott persönlich sagt sich ab, mit Mose weiterzugehen. Gott sagt, ich, der heilige Gott, kann nicht mit diesem Volk zusammenleben. Ich kann nicht. Ich gebe deinen Engel, aber ich kann nicht persönlich mitgehen. Und ich glaube, für Mose war das einer der tiefsten Punkte seines Lebens. Gott hat sich von ihm abgewandt. Er war ja nicht schuldig. Er war im Grunde persönlich nicht dabei beteiligt. Aber Gott sagt, ich selbst will nicht mit dir hinaufziehen. Ich könnte dich ja sonst umbringen. Einer der dramatischsten Ereignisse oder Momente im Leben des Mose. Gott kehrt den Rücken. Und ich habe es oft festgestellt, dass wenn ich mich zu Gott wende, dass ich oft das Gleiche erlebe, am ersten Augenblick. Dass ich plötzlich merke, ich mit meiner Belastung, mit meiner schwachen und sündigen Natur, ich kann doch gar nicht zu Gott kommen. Da ist der heilige Gott in seiner Reinheit, in seiner Perfektheit. Und hier bin ich, der Versager, der Schwächling. Gott sagt, ich wende dich von dir ab. Ich gebe den Engel. Ich weiß nicht, wie sie reagiert hätten auf diese Zusage Gottes. Ich gebe den Engel. Was würde ich manchmal geben, wenn ich wüsste, hier neben mir steht ein Engel. Ja, der hält mich an der Hand. Der führt mich durch meinen Alltag. Der führt mich durch die Turbulenzen des Alltags, sei es hier im Westen, sei es dort im Osten. Und doch merkt Mose, der Engel ist nur zweite Klasse, ist nur zweite Wahl. Ich möchte das Erste. Ich möchte das Erste. Und auf diesem Hintergrund, auf diesem tragischen Hintergrund, kommt es eben zu dem Gespräch, zu dem Dialog zwischen Mose und Gott im Kapitel 33, wo Mose seine Wunschliste offenbart. Wo er sagt Gott, ich bin nicht zufrieden mit einem Engel, ich möchte mehr haben. Ich möchte nicht zweite Wahl, ich möchte erste Wahl. Ich bin zurzeit am Renovieren. Wir haben uns vor 2 Jahren im Schwarzwald ein Haus gekauft. Das ist 100 Jahre alt, ziemlich heruntergewirtschaftet. Und da muss man manches und vieles erneuern. Und ich habe schon eine traurige Feststellung gemacht, dass wenn ich spare, wenn ich zweite Wahl nehme, dass ich oft teuer bauen muss. Viel teuer, als wenn ich am Anfang erste Wahl genommen hätte. Ja. Und wie oft muss man sich ärgern, wenn man am Anfang gesagt hat, ach, das macht doch nichts, mach mal schnell rein, bau mal es rein, es wird schon werden. Am Endeffekt stellt man fest, man muss doppelt arbeiten, zweifach arbeiten und oft auf das Doppelte investieren. Und Moses sagt hier, ich möchte Gott von dir erste Wahl. Ich möchte nicht zweite Wahl. Auf dem Hintergrund dessen, was ich eben gesagt habe, Gott sagt zu Mose, ich will nicht mit euch mitgehen. Ich schicke euch zwar einen Engel, ich gebe euch jemanden, der euch begleiten wird, aber ich gehe nicht mit euch mit. Da hat Mose hier seine Wunschliste, seine 3 Bitten, die er Gott hier offenbart. In Vers 13 von 2. Buch Mose, Kapitel 33, sagt er, habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen. So lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Sein erstes Bitte, sein erster Wunsch auf seiner Wunschliste war, ich möchte Gott deinen Weg wissen. Ich möchte wissen, wo es lang geht, in diesem Labyrinth oder im Dschungel des Lebens. Ich möchte wissen, wie soll ich leben? Was hast du vor mit mir? Ich möchte Gott wissen. Ich finde es so faszinierend, dass wir Menschen wissen können. Wir können Wissen ansammeln. Wir können auf dem Wissen unserer Vorväter bauen. Unsere Vorväter haben irgendwann mal die Pferdekutsche erfunden, die Autos erfunden, Flugzeuge erfunden. Hätten wir nicht dieses Vorwissen, könnten wir heute nicht das machen, was wir machen. Und wir machen da weiter. Wir Menschen sind ja ein faszinierendes Geschöpf. Wir können so vieles. Ich staune immer wieder neu über die Entwicklungen der letzten Jahre. Als ich vor knapp 10 Jahren meinen ersten PC hatte, was war das für eine langsame Kiste verglichen zu heute? Mit 40 Megabyte Festplatte. Ja, da lacht man heute drüber. Und in den letzten Jahren hat sich so vieles entwickelt, ja, so vieles im Computerbereich, im technischen Bereich, im zwischenmenschlichen Bereich. Wir Menschen sind fähig, Wissen zu sammeln und Wissen zu vermitteln. Wissen war es auch, was uns zum Fall brachte. Adam und Eva wollten wissen. Sie wollten wissen, was gut und böse ist. Und das brachte sie zu dieser Trennung, zu dieser schmerzhaften Trennung von Gott. Wissen. Wir haben 2 Katzen zu Hause. Versuchen Sie mal, Katzen Wissen beizubringen. Das ist eine Katastrophe. Es geht nicht. Wir Menschen haben die Fähigkeit zu wissen. Aber wissen Sie, eins können wir nicht. Wir können nicht wissen, was morgen passiert. Wir können nicht wissen, ob wir heute diesen Raum verlassen, ob wir morgen zur Arbeit gehen können, ob wir ein gutes Alter erleben. Mein Vater ging morgens früh auf die Arbeit, fröhlich, hat noch 3 Jahre vor sich gehabt. Um 10 Uhr wurde reingeladen zum Chef, um 10:30 war er entlassen. Frührentner. Können wir es wissen? Und das ist das Geheimnis, woran wir zu knabbern haben. Wir würden so gerne in die Zukunft blicken können. Wenn Sie heute durch Moskau laufen, den Stare Arbat, die alte Arbeitsstraße, die Einkaufsstraße, dann stehen auf allen 50 Metern Menschen, die sagen die Zukunft voraus. Ungefähr 15% der gesamten Sendezeit im Fernseher, im russischen Fernseher, ist gewidmet der Frage der Zukunft. Da wird geworben um Steine, da wird geworben um Amulette, da wird geworben um verschiedene Techniken, wie man seine Zukunft voraussagen kann. Wir können es nicht. Und genau das ist die Bitte von Mose. Ich möchte, Gott, deinen Weg für mich wissen. Ich möchte wissen, Gott, wo führst du mich hin? Wo geht es lang? Hat es überhaupt Sinn, noch weiter zu kämpfen hier in dieser Wüste? Für was arbeite ich überhaupt? Und wo stehe ich in deinem Angesicht? Ich möchte Gott wissen. Wissen ist einfach das Grundbedürfnis von uns Menschen. Wir möchten Wissen haben, auch über unsere Zukunft. Und Gott gibt ihm eine ganz tolle Verheißung. Er sagt hier, ich will dich zur Ruhe leiten. Mose, Gott sprach, mein Angesicht soll vorangehen und ich will dich zur Ruhe leiten. Eine ganz allgemeine Verheißung, doch eine wunderbare Verheißung. Dieses ich will dich zur Ruhe leiten heißt ganz einfach, ich werde bei dir sein, jeden Augenblick deines Lebens, bis zum letzten Atemzug. Dieses Ruhe leiten im Hebräischen bedeutet einfach den Übergang aus diesem Leben der Hektik, aus diesem Leben des Stresses in die Ruhe oder ins Paradies, ins andere Leben, in die Gemeinschaft mit Gott. Ich will beide sein. Jeden Augenblick deines Lebens werde ich dich begleiten, Mose. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Verheißung. Ja, wir finden sie auch im Neuen Testament ganz oft, wo Gott verspricht, ich werde jeden Tag beide sein. Wir vergessen das oft. Wir vergessen das oft und doch ist es eins der schönsten Verheißungen, die wir erleben können. In der Hektik unseres Alltags, in der Stress, in dem wir erleben, zu wissen, mein Gott ist über mir. Und mit mir. Er begleitet mich. Ich werde bei dir sein. Eine tolle Verheißung. Mose, der mit Gott lebte, Mose, der für Gott lebte, erlebte hier andersherum die Verheißung Gottes. Ich werde bei dir sein. Noch eine zweite Sache stelle ich hier fest. Gott sagt, und mein Angesicht soll vorangehen. Ein paar Tage vorher sagte Gott, ich werde nicht mit dir gehen. Ich werde einen Engel geben. Aber ich selber kann nicht mitgehen. Jetzt sagt Gott, und mein Angesicht wird mit dir oder dir vorangehen. Und ich stelle hier fest, eine dieser wunderbaren Tatsachen, dass Gott auf die Bitte eines seiner Diener, seinem Nachfolger, seine persönliche Entscheidung ändert. Er verspricht ihm, ich werde mit dir gehen, ich werde dich begleiten. Aber Wissen kann ja sehr theoretisch sein. Wissen kann ja sehr oberflächlich sein. Wir Deutsche, wir haben ja ein unheimliches Angebot an Wissenswertes. Bücher, Schriften. Ich habe vor kurzem mal gelesen, dass wir Deutsche ungefähr 90 oder über 90 Bibeln haben, Übersetzungen haben. Moderne, weniger moderne, wortgetreue, mit hebräischem Text dabei, mit griechischem Text dabei. Wir können es aussuchen, was wir wollen. Wir können studieren, so viel wie wir wollen. Aber Wissen über Gott heißt nicht Wissen über Gott. Wir können manchmal vieles über Gott wissen und doch nicht Gott wissen, doch nicht Gott kennen. Das erste Anliegen von Mose war Gott, ich möchte deinen Weg wissen. Aber er geht dann weiter und sagt, wenn du schon uns rausgeführt hast, wie sollen wir erkennen, Gott, Vers 16, dass du uns führst, wenn du nicht selber vorangehst? Mose wollte Gott erleben. Er wollte Gott im Alltag erleben. Er wollte nicht einfach sagen, Gott, du bist irgendwie so diese ferne Instanz, die irgendwo da oben herrscht. Wir haben ja dieses Bild, dieses, was uns in unseren Köpfen oft noch rumschwirrt, dieser Gott, der von oben seine Hand herabstreckt, dieser uralte Mann mit einem urlangen oder ewig langen Bart, der von oben seine Hand herunterstreckt und sagt, oh, jetzt segne ich mal dir und die segne ich mal jetzt und dann segne ich mal die dort und sonst ziehe ich mich zurück und habe mit den Menschen nichts zu tun. Moses wollte Gott erleben, im Alltag erleben, ist etwas mehr als nur von Gott wissen. Wir haben ja Religionsunterricht in Deutschland, das ist ja schön, das ist ja gut, aber wie oft bleiben wir an dieser Stufe stehen? Wir haben eine Ahnung von Gott, wir haben ein Grundwissen über Gott, aber erleben wir Gott in unserem Alltag? Erfahren wir Gott da, wo wir sind, auf unserer Arbeit, in unserem Alltag, zu Hause, sei es in der Schule, sei es auf der Straße, in unserer Nachbarschaft, sei es in unserem persönlichen Leben oder in unserer Beziehung mit unseren Menschen? Mose war nicht zufrieden mit einem bloßen Wissen über Gott. Er sagte, ich möchte Gott dich erleben, ich möchte dich erfahren. Und wissen Sie, das Traurige in meinem Leben ist, dass ich oft feststelle, dass ich am ersten stehen bleibe. Dass ich an diesem Wissen über Gott stehen bleibe. Ich lese gern und viel. Ich lese viel auch über theologische Bücher. Aber oft bleibe ich da stehen. Und die Erfahrung, das Leben mit Gott, fängt erst dann an, interessant zu werden, wenn aus dem Wissen ein persönliches Erleben mit Gott wird. Ein Erleben im Alltag und durch den Alltag hindurch. Moses sagt, Gott, ich möchte dich erleben. In seinem Fall war es eine ganz, ganz praktische Gebetserhörung. Gott gab ihm tagsüber eine Wolkensäule, nachts eine Feuersäule. Das war ein ganz praktisches, symbolisches Begleiten Gottes. Ja, wo das Volk Israel, wo Moses selber leben durfte, Tag für Tag, die ganze 40 Jahre hindurch, Gott ist bei uns. Gott begleitet uns. Gott sagt dir ganz einfach, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön, dass Gott sagt, ich will es tun? Ich will auf dein Gebet, auf deine Bitte, auf dein Gebet reagieren. Und ich will dir das geben, wozu du und worum du gebeten hast. Mose geht noch weiter. Er hat gesagt, ich möchte dich wissen, Gott. Ich möchte wissen, wer du bist. Ich möchte dich erleben als zweites. Aber er sagt, ich bin noch nicht zufrieden, Gott. Meine Wunschliste geht noch weiter. Vers 18, und Mose sprach, ich möchte dich sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Wissen, erleben sind die ersten Stufen, die ersten zwei Stufen. Aber Moses sagt, ich möchte noch weiter, Gott. Ich möchte dich sehen. Und diesem Bild hier, diesem hebräischen Bild, ist einfach die ganz, ganz innigste und die tiefste Beziehung gemeint. Wo keine geografische, wo keine innere oder äußere Umstände einen trennen können. Oder eine Wand zwischen zwei Parteien bilden können. Zwischen zwei Einheiten bilden können. Wo zwei Menschen oder zwei Persönlichkeiten, sich so nah zusammenstehen, dass sie fast in eine Einheit zusammenschmelzen. Das ist Moses seine Bitte. Eine der tiefsten und der intimsten Gebete. Ich möchte Gott dich sehen. Ich möchte sehen, wie bist du Gott? Ja. Gott erhört dieses Gebet von Moses auf eine ganz interessante Art und Weise. Er stellt ihn auf einen Felsen, sagt er, du kannst mich nicht sehen, denn wenn du mich siehst, dann musst du sterben. Aber sagt er, ich werde dich auf einen Felsen stellen. Ich stelle dich auf einen Felsen, eigentlich zwischen zwei Felsen, in eine Felskluft. Und wenn ich an dir vorbeigehe, dann werde ich dir die Augen zuschließen. Und dann kannst du mich von hinten sehen. Du kannst mich von hinten sehen, aber mich selber kannst du nicht sehen. Mose hatte eine ganz, ganz große Bitte. Ich möchte dich, Gott, sehen. Ich bin nicht einfach zufrieden mit einem Wissen über dich. Ich bin nicht zufrieden über ein Erleben von dir oder Erleben mit dir. Ich möchte, Gott, dich wissen. Und dieser Felsen, der hier erwähnt wird, der erinnert mich so stark an diesen Felsen, der im Neuen Testament erwähnt wird. Jesus wird ja auch auf der Felsen genannt. Der Felsen, durch den wir den Zugang haben zu Gott. Und ich denke, es ist ein Symbol hier, ein Symbol aus dem Alten Testament. Gott stellt Mose auf den Felsen. Und mit Hilfe dieses Felsens kann Moses Gott sehen. Und genauso können auch wir durch Jesus Gott sehen, Gott erleben, Gott erfahren. Wie sieht Ihre Wunschliste aus? Wie sieht meine Wunschliste aus? Moses wollte Gottes Weg wissen. Moses wollte Gott erleben. Moses wollte Gott sehen. Möchten Sie das auch? Amen.